Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 2 – Therapiemotivation von Matthias Berking und Judith Kowalski. Abschnitt 2.1 – Grundlagen und Relevanz. Definition: Therapiemotivation – die Motivation, eine Therapie zu beginnen und fortzuführen. Veränderungsmotivation. Die Motivation, das eigene Leiden zu überwinden und die dafür notwendigen Veränderungen vorzunehmen. Definition Ende. Um psychopathologische Symptome zu reduzieren und die Lebenszufriedenheit zu erhöhen, ist es in der Regel notwendig, dass Patienten vertraute Wege verlassen und sich trauen, neue Wege zu suchen und auszuprobieren. Häufig sind die therapeutischen Veränderungsschritte dabei von unangenehm erlebten Konsequenzen begleitet, die Vermeidungsschemata aktivieren, welche darauf ausgerichtet sind, aversive Erfahrungen zu verhindern oder so schnell wie möglich zu beenden. Solche Vermeidungstendenzen sind legitim und zu erwarten, wenn es keine motivationalen Bestrebungen gäbe, die gegen die notwendigen Verhaltensänderungen sprechen, hätten viele Patienten diese oft längst von selbst umgesetzt. Vermeidungstendenzen können sich unter anderem auf Folgendes beziehen. Die Psychotherapie als Gesamterfahrung, inklusive der damit verbundenen Zeit, Mühen, Stigmatisierungsgefahr und Patientenrolle. Die Arbeit mit dem Therapeuten als Person, wenn die Chemie nicht stimmt oder ein gleich- bzw. gegengeschlechtlicher Therapeut gewünscht wird. In der Therapie eingesetzte Strategien und grundsätzliche Vorgehensweisen, zum Beispiel die Forderung nach Eigenaktivität und Verantwortungsübernahme. Spezifische, als besonders aversiv eingeschätzte therapeutische Übungen, zum Beispiel bei der Traumaexposition, schmerzhafte Klärungsprozesse und Erkenntnisse, zum Beispiel bewusste Reflexion von Missbrauchserfahrungen und deren Folgen, und Nachteile, die aus den durch Übungen und Erkenntnissen eingeleiteten Veränderungen resultieren, zum Beispiel der Patient erhält weniger Aufmerksamkeit, Schonung. Wenn es dem Therapeuten nicht gelingt, diese Vermeidungstendenzen zu reduzieren oder ein motivationales Gegengewicht zu schaffen, ist die Gefahr groß, dass Patienten die Therapie abbrechen, sich zu wenig auf die Therapie einlassen oder die in der Therapie gemachten Erfahrungen so interpretieren, dass grundlegende dysfunktionale Schemata nicht an die neuen Erfahrungen angepasst werden müssen. Beeinträchtigungen der Therapiemotivation und mangelnde therapeutische Fortschritte können sich dabei wechselseitig verstärken. Ein wenig motivierter Patient lässt sich weniger auf den therapeutischen Prozess ein, wodurch dieser weniger Erfolge bewirken kann, was den Patienten in der Meinung bestärkt, dass ihm die Therapie nicht helfen kann, was dann wiederum die Therapiemotivation reduziert und so fort. Siehe Abbildung 2.1 im gedruckten Buch. Vor diesem Hintergrund ist es für den Erfolg psychotherapeutischen Handelns von zentraler Bedeutung, die Veränderungsmotivation des Patienten sorgfältig zu erfassen und gegebenenfalls systematisch zu fördern. Eine ausreichende Veränderungsmotivation sollte nicht als unveränderbare Eigenschaft oder als Vorbedingung für den Beginn einer therapeutischen Behandlung gesehen werden. Vielmehr gehört es zur Aufgabe des Therapeuten, die Ursachen eventueller Beeinträchtigungen der Veränderungsmotivation zu identifizieren und diese bei Bedarf mit spezifischen Interventionen zu stärken. In diesem Sinne wird im dualen Therapiemodell von Schulte und Eifert zwischen dem Methoden- und dem Motivationsstrang unterschieden. Siehe folgender Exkurs. Exkurs: Duales Therapiemodell von Schulte und Eifert. Methodenstrang: Der Therapeut identifiziert aufrechterhaltende Bedingungen für die zu behandelnde Symptomatik. Er wählt auf der Basis der empirischen Befundlage und der individuellen Fallkonzeption therapeutische Strategien und Techniken aus, die die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit haben und er setzt ausgewählte Strategien ihren Regeln entsprechend um. Motivationsstrang. Der Therapeut prüft kontinuierlich, ob ausreichend Therapie bzw. Veränderungsmotivation vorliegt. Er identifiziert motivationale Probleme, die sich bezüglich der geplanten therapeutischen Intervention ergeben könnten und deren Ursachen. Und er setzt bei Bedarf gezielt Methoden zur Stärkung der Therapie bzw. Veränderungsmotivation ein. Exkurs Ende. Für den Methodenstrang liegt mittlerweile eine schwer überschaubare Zahl von Manualen vor, die für prototypische Problemstellungen konkrete und effektive Vorgehensweisen beschreiben. Im Gegensatz dazu finden sich zurzeit für den Motivationsstrang relativ wenige Ansätze, die für bestimmte Motivationsprobleme konkrete Vorgehensweisen entwickelt und evaluiert haben. Dies liegt vielleicht in der Natur der Sache. Psychotherapeutisches Arbeiten ist immer sowohl Handwerk als auch Kunst. Und vielleicht zeigt sich dieser Kunstaspekt vor allem in der Art und Weise, wie Therapeuten Patienten für das Durchführen therapeutischer Techniken gewinnen. Zur grundsätzlichen Strukturierung des Vorgehens im Rahmen des Motivationsstranges lassen sich therapeutische Veränderungsschritte als einen Abwägeprozess konzipieren, bei dem der erwartete subjektive Nutzen eines potenziellen Veränderungsschrittes die erwarteten Kosten überschreiten muss. Siehe Abbildung 2.2 im gedruckten Buch. Der Nutzen bestimmt sich dabei als Produkt der gewichteten Summe der antizipierten Zielerreichungen, bei der jedes Ziel mit seiner Wichtigkeit, Salienz, und mit der Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten den erwarteten Einfluss auf das Ziel hat, gewichtet wird. Die subjektiven Kosten bestimmen sich analog als Produkt der gewichteten Summe antizipierter Zielblockierungen. Um die Motivationsstärke zu bestimmen, muss der Nettonutzen, Nutzen minus Kosten, noch mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert werden, mit der der Patient glaubt, das Verhalten auch ausführen zu können. Eine weitere Erhöhung der Motivations- oder genauer Volitionsstärke ergibt sich dann, wenn der Patient den Entschluss fasst, das konkret geplante, zielführende Verhalten auch tatsächlich durchzuführen. Abschnitt 2.2. Diagnostik von Therapie bzw. Veränderungsmotivation. Aufbauend auf dem eben dargestellten Motivationsmodell ergibt sich für die Motivationsdiagnostik die konkrete Aufgabe zu erfassen, welche Ziele den Patienten für die therapeutische Intervention und die damit angestrebten Veränderungen motivieren, welche Ziele den Patienten gegen die therapeutische Intervention und die damit angestrebten Veränderungen motivieren, wie wichtig diese Ziele jeweils sind, für wie wahrscheinlich der Patient es hält, dass die tangierten Ziele durch die therapeutische Handlung erreicht oder blockiert werden, ob der Patient sich in der Lage sieht, den notwendigen Veränderungsschritt auch auszuüben und ob der Patient sich bewusst für die Durchführung des zielführenden Verhaltens entschieden hat. Zur Abklärung der Punkte 1 bis 3 ist eine möglichst gründliche Diagnostik des Zielsystems des Patienten notwendig. Um wichtige Ziele zu identifizieren, können standardisierte Fragebögen, also Fragebögen zur Messung von Lebenszielen oder zur Analyse motivationaler Schemata, und offene Verhaltensbeobachtungen, was strebt der Patient offensichtlich an, eingesetzt werden. Außerdem auch gezielte Exploration im Gespräch, zum Beispiel was ist Ihnen im Leben wichtig, und meditative Techniken, zum Beispiel beobachten Sie einmal eine Minute nur Ihren Atem. Immer wenn Sie abschweifen, versuchen Sie einmal zu erkennen, welches Ziel hinter den Gedanken steckt, die Ihnen da in den Sinn kamen. Zur Organisation der Ziele untereinander lässt sich die Plananalyse, siehe Kapitel 14, anwenden. Zur Abklärung von Erwartungen und Entschlüssen, Punkte 4 bis 6, lassen sich unter anderem folgende Fragen einsetzen. Was möchten Sie gern ändern? Wieso möchten Sie das gerne ändern? Was spricht gegen eine solche Änderung? Warum begeben Sie sich gerade jetzt in die Therapie, um an diesem Problem zu arbeiten? Wie wäre das für Ihre Frau, Ihren Mann, Ihre Kinder oder Arbeitgeber, wenn Sie diese Änderung vornehmen? Was könnten Sie tun, um X zu verändern? Kriegen Sie das hin? Wie lief es bisher, wenn Sie sich so etwas vorgenommen haben? Was könnten Sie anders machen, damit das zukünftig besser läuft? Wie entschlossen sind Sie, diesen Plan auch tatsächlich umzusetzen? Wann, wo und wie werden Sie das tun? Zur systematischen Zusammenfassung der Motivationsexploration lassen sich vier Felderschemata nutzen, wie sie in Tabelle 2.1 im gedruckten Buch exemplarisch dargestellt sind. Vor- und Nachteilsanalysen lassen sich sowohl in Bezug auf die Frage, ob eine Therapie überhaupt begonnen werden soll, als auch in Bezug auf einzelne anstehende Verhaltensänderungen durchführen. Da Patienten und Therapeut in der Regel erst im Laufe der Therapie ein Verständnis dafür entwickeln, welche Ziele und Pläne den Patienten motivieren, sind Vor- und Nachteilsanalyse dieser Art eher als provisorisch zu erachten und sollten bei Bedarf durch weitere Erkenntnisse, die sich im Laufe fortschreitender Klärung ergeben, Schritt für Schritt ergänzt werden. Als Motivationsscreening kann zusätzlich der Fragebogen zur Messung von Therapieerwartung und Therapiemotivation von Patienten eingesetzt werden, der neben Hoffnung auf Verbesserung und Furcht vor Veränderung auch die wahrgenommene Passung zwischen dem therapeutischen Angebot und der Ausgangslage auf Seiten des Patienten erfasst. Ähnliche und weitere motivationsrelevante Skalen finden sich auch in den Fragebögen zur Psychotherapiemotivation und zur Messung der Psychotherapiemotivation. Bei allen Selbstauskunftsverfahren ist jedoch zu bedenken, dass Patienten zuweilen keine verlässlichen Auskünfte über ihre Therapie- und Veränderungsmotivation geben. Dieser Fall ist zum Beispiel dann nicht unwahrscheinlich, wenn ein Patient zur Gewährung einer vorzeitigen Berentung einerseits zeigen muss, dass er sich in Therapie begeben hat und in dieser Therapie engagiert daran gearbeitet hat, seine Symptomatik zu überwinden, andererseits aber auch zeigen muss, dass die Therapie keine Verbesserung seines Zustandes bewirkt. Siehe folgendes Fallbeispiel. Fallbeispiel: Motivationsbeeinträchtigung durch Krankheitsgewinn. Der 58-jährige Herr M. wurde aufgrund beruflicher Überlastung depressiv. Seine Frau und sein Therapeut kümmerten sich in der Folge mit großem Engagement um ihn. Außerdem merkte er, dass er den Tag auch ohne Arbeit gut füllen konnte. Die innere Hürde, sich wieder der anstrengenden Arbeit auszusetzen, wuchs mit jeder Woche, in der er krankgeschrieben war. Als er dann von der Rentenversicherung in eine psychosomatische Reha-Maßnahme geschickt wurde, lernte er Mitpatienten kennen, die mit beachtlichem Einsatz und Kreativität für ihre frühzeitige Berentung kämpften. Als Herr M. seinen Bezugstherapeuten gegen Ende der Maßnahme fragt, ob eine solche Lösung für ihn auch in Frage käme, winkt der Therapeut ab, Herr M. habe schon großartige Fortschritte gemacht und Ziel müsse es doch nun sein, sich den Aufgaben des Lebens wiederzustellen. Daraufhin sagt Herr M. den Abschlusstermin mit seinem Therapeuten unter einem Vorwand ab und kreuzt im Entlassungsbogen an, sein Zustand habe sich nicht gebessert. In der anschließend geplanten Einzeltherapie bei einer Therapeutin vergisst er die erste Sitzung, kommt in der zweiten zu spät und macht in den weiteren Stunden kaum Fortschritte. Die Therapeutin ist zunehmend genervt und überlegt sich, ob sie die Therapie nicht abbrechen soll, weil der Patient nicht ausreichend motiviert ist. Fallbeispiel Ende. Bei einem solchen Mangel an Veränderungsmotivation, bei gegebener Therapiemotivation, sind erhebliche Zweifel an der Validität von Selbstauskünften indiziert. Hier gilt es, sich über die Identifikation motivationsrelevanter Faktoren, wurde zum Beispiel ein Rentenantrag gestellt, Befragung Dritter, Verhaltensbeobachtung und gegebenenfalls durch Thematisierung der konfliktbeeinträchtigten Veränderungsmotivation ein valides Bild von der Motivationslage des Patienten zu machen. Für die Praxis: Therapeuten sollten sich in Acht nehmen vor persönlichem, selbstwertschützendem Bias bei "Der Patient ist nicht ausreichend motiviert" Erklärungen. Diese dürfen nicht als Ausrede für ausbleibende Therapiefortschritte missbraucht werden. Therapeuten müssen stets andere Erklärungen für Misserfolge offen prüfen und dürfen nur dann auf mangelnde Veränderungsmotivation attribuieren, wenn dafür über den Misserfolg hinaus belastbare Hinweise vorliegen. Praxisteil Ende. Bei der Erfassung der Veränderungsmotivation ist ferner zu beachten, dass diese ein dynamisches Geschehen darstellt, welches kurz-, mittel- und langfristigen Einflüssen unterliegt. Nach dem transtheoretischen Modell von Prochaska und Di Clemente lässt sich die erfolgreiche Realisierung von Verhaltensänderungen in 5 Phasen, Stages of Change, unterteilen, siehe Tabelle 2.2 im gedruckten Buch. Jede Phase zeichnet sich durch eine spezifische Motivationslage aus, die durch Exploration des Patienten und informierter Beteiligter und spezifische Fragebögen erfasst werden kann und bei der jeweils spezifische motivationsfördernde Interventionen indiziert sind. Das Modell wurde ursprünglich zur Motivationsdiagnostik und Förderung bei Abhängigkeitserkrankungen, speziell Alkohol und Nikotin, entwickelt, kommt aber mittlerweile mit entsprechenden Modifikationen in der Therapie einer Vielzahl von Störungen zum Einsatz, zum Beispiel bei Alkoholtherapie, bei Schmerztherapie oder bei diätetischen Maßnahmen. Abschnitt 2.3. Motivierende Gesprächsführung als Beispiel für motivationsfokussiertes therapeutisches Vorgehen. Motivierende Gesprächsführung, im Original Motivational Interviewing, wurde ursprünglich von William Miller und Stephen Rolnick in den 80er Jahren als klientenzentrierte, semidirektive Form der Gesprächsführung zur Behandlung von Suchterkrankungen entwickelt. Sie zeichnet sich durch spezifische Frage- und Explorationstechniken aus, mit denen die intrinsische Veränderungsmotivation der Patienten gestärkt werden soll. Mittlerweile wird dieser Ansatz aber auch bei einer Vielzahl anderer Störungen zur Motivationsförderung eingesetzt. Dabei kann motivierende Gesprächsführung als alleinstehende Intervention, als übergeordneter Behandlungsstil in komplexen Behandlungsprogrammen, als vorgeschaltete Maßnahme zur Therapievorbereitung oder als ergänzende Intervention, auf die bei Bedarf, sprich bei Motivationsproblemen, zurückgegriffen wird, eingesetzt werden. Der Ansatz beruht auf den Annahmen, dass Autonomieverletzung beim Patienten durch zu direktes Vorgehen des Therapeuten zu Widerstand führt, Reaktanz, dass Patienten nicht änderungsresistent, sondern ambivalent motiviert sind, dass Menschen sich eher von sich selbst überzeugen lassen als von anderen und dass die Eigenmotivation zur Veränderung wächst, wenn die Motive für die Veränderung gestärkt und gleichzeitig die Motive gegen die Veränderung wertgeschätzt werden. Wie in den Grundannahmen bereits ersichtlich, soll es bei motivierender Gesprächsführung nicht darum gehen, den Patienten mit subversiven Tricks zu etwas zu bringen, was er nicht will. Vielmehr versteht sich motivierende Gesprächsführung als eine Art Geburtshilfe, bei der der Therapeut durch respektvolle, nicht wertende Erkundungen den Zielen, Werten und Überlegungen des Patienten mehr Gewicht verschafft, die mit dem zu ändernden Verhalten nicht kompatibel sind. Das therapeutische Vorgehen gliedert sich dabei in zwei Phasen oder Ansatzpunkte, die je nach Grad der Veränderungsbereitschaft zum Tragen kommen. Wenn Patienten noch keine intrinsische Veränderungsbereitschaft, Readiness to Change, zeigen, zielen die therapeutischen Interventionen auf den Aufbau derselben ab. Phase 1. Wenn Patienten bereits veränderungsmotiviert sind, fokussieren die Interventionen auf die Stärkung der Selbstverpflichtung, Commitment, durch das Setzen konkreter Ziele und das Erarbeiten und Umsetzen konkreter Veränderungspläne. Phase 2. Das therapeutische Vorgehen orientiert sich an folgenden Prinzipien. Empathie, Wertschätzung. Therapeuten sehen das Problem aus der Perspektive des Patienten und kommunizieren dies im Kontakt mit ihm. Dysfunktionales Verhalten wird dabei als lerngeschichtlich bedingter Versuch gesehen, letztlich legitime Ziele zu erreichen. Herausarbeiten von Diskrepanzen. Dieser Punkt bezieht sich vor allem auf Diskrepanzen zwischen den Konsequenzen, die sich aus dem Störungsverhalten ergeben, und wichtigen Zielen, Anliegen oder Werten der Patienten. Geschmeidiger Umgang mit Widerstand. Therapeuten akzeptieren, dass es normal und nicht pathologisch ist, wenn Patienten gegenüber der Verhaltensänderung ambivalent motiviert sind. Wenn der Patient die Kompetenz des Therapeuten anzweifelt, den Therapeuten unterbricht, das Problem verleugnet oder bagatellisiert oder sich aus der therapeutischen Interaktion ausklingt, wird dies als Ausdruck dieser Ambivalenz und als interaktionelles Problem gesehen, auf das der Therapeut mit geschicktem Verhalten Einfluss ausüben kann, unter anderem Rechthaberreflex bändigen. Stärkung der Selbsteffizienz. Unabhängig davon, welche Ziele der Patient verfolgt und ob er sich tatsächlich für eine Verhaltensänderung entscheidet, versucht der Therapeut, die Zuversicht des Patienten zu fördern, dass er sein Verhalten beeinflussen kann, wenn er sich dafür entscheiden würde. Als therapeutische Interventionen werden dabei unter anderem eingesetzt offene Fragen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht durch ein Ja oder ein Nein beantwortet werden können, zum Beispiel, wie würden Sie selbst Ihren Alkoholkonsum einschätzen? Sie laden den Patienten dazu ein, den thematisierten Problemaspekt zu elaborieren und ermöglichen daran ansetzende therapeutische Interventionen. Aktives und empathisches Zuhören. Charakteristisch sind zum Beispiel Paraphrasieren, Reflektieren, interessiertes Nachfragen, Zusammenfassen, Nachfragen, ob die Zusammenfassungen korrekt waren, sowie Hilfsangebote, die sich auf die intrinsischen Ziele des Patienten beziehen. Würdigung. Sämtliche, vielleicht auf den ersten Blick vernachlässigbare erscheinende Leistungen des Patienten werden mit Berücksichtigung der Schwierigkeiten, die es dabei zu überwinden galt, als anerkennenswert gesehen und als solche dargestellt und wertgeschätzt. Informationsvermittlung. Der Therapeut stellt sein Fachwissen zur Verfügung, zum Beispiel bezüglich Diagnose, Prognose, zu erwartender Folgen oder Effektivität von Therapie. Non-Direktivität, geleitetes Entdecken. Der Therapeut zeigt verschiedene Optionen auf, wie Ziele erreicht werden können, lässt aber den Patienten entscheiden, welche er wählt. Systematische Förderung von Change Talk. Change Talk beinhaltet alle Aussagen des Patienten, die sich auf die Nachteile des bisherigen Verhaltens, auf die Vorteile der Verhaltensänderung, auf die Zuversicht, die Änderung ausführen zu können, Confidence Talk, sowie auf konkrete Änderungsabsichten und Pläne beziehen. Aussagen dieser Art werden vom Therapeuten systematisch verstärkt. Konstruktiver Umgang mit Widerstand. Für den konstruktiven Umgang mit Widerstand stellen Miller und Rolnick verschiedene konkrete Vorgehensweisen vor. Dazu zählt zum Beispiel das überzogene Widerspiegeln. Patient: Ich habe meinen Alkoholkonsum im Griff. Ich stehe noch aufrecht, wenn andere schon unter dem Tisch liegen. Therapeut: Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Alkohol kann Ihnen überhaupt nichts anhaben. Systematische Förderung von Handlungsorientierung. Sobald eine Veränderungsintention gefasst ist, werden konkrete Ziele vereinbart, verschiedene Wege zur Zielerreichung diskutiert, ein konkreter Veränderungsplan entwickelt, gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Selbstverpflichtung initiiert, zum Beispiel öffentliche Verlautbarung, und möglichst zeitnah mit konkreten Verhaltensänderungen begonnen. Die Effektivität von motivierender Gesprächsführung ist mittlerweile für verschiedene Anwendungsbereiche in einer Reihe von Studien belegt worden. In der Regel zeigen sich dabei kleine bis mittlere Effekte für die Vergleiche mit Wartekontrollgruppen und keine signifikanten Unterschiede in Vergleichen mit anderen evidenzbasierten Verfahren. Abschnitt 2.4 Fazit und Ausblick. Klaus Grawe hat einmal gesagt: Wo soll die Kraft für die Veränderung denn herkommen, wenn nicht aus den positiven Zielen des Patienten selber? Dieser Satz mag grammatikalisch etwas schief klingen, drückt aber die Wichtigkeit aus, die Maßnahmen zur Förderung der Veränderungsmotivation im Rahmen psychotherapeutischer Behandlungen zugeschrieben werden muss. Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass sich, wie bereits angemerkt, vor allem in der von kognitiver Verhaltenstherapie geprägten empirisch-wissenschaftlichen Konzeptentwicklung zu diesem Thema zurzeit noch relativ wenige elaborierte und evaluierte Ansätze finden. Zu den rühmlichen Ausnahmen zählt unter anderem der Ansatz zur Elaboration positiver Perspektiven in der Psychotherapie, EPOS, von Koban und Wilutzki, siehe Praxisteil. Die zukünftige Psychotherapieforschung sollte sich somit nicht nur der Evaluation komplexer Therapieprogramme, sondern auch therapeutischer Einzelinterventionen widmen und dabei in einem ausgewogenen Verhältnis auf störungs- und motivationsbezogene Interventionen fokussieren. Für die Praxis. EPOS, eine Methode zur Generierung von persönlich relevanten positiven Annäherungszielen, welche als Energiequellen für adaptive Veränderungen genutzt werden können. EPOS lässt sich gut in zwei mit etwas Abstand aufeinanderfolgenden Sitzungen, je ca. 50 Minuten, durchführen. In der ersten Sitzung wird zunächst mit dem Patienten erarbeitet, wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, was man sich eigentlich tief im Herzen wünscht. Nur wenn man das weiß, kann man sich persönlich relevante Ziele setzen und mit der Leidenschaft und der Energie anstreben, die für das Erreichen wichtiger Ziele in der Regel notwendig sind. Außerdem wird ausgeführt, dass es zuweilen aus verschiedenen Gründen gar nicht so leicht ist, herauszufinden, was man eigentlich will. Wir trauen uns in der Regel gar nicht mehr zu träumen. Und dass die folgende Übung einem helfen kann, einen Zugang zu den eigenen Wünschen zu bekommen. Dann stellt der Therapeut die Übung in groben Zügen vor und lädt den Patienten ein, die Übung durchzuführen. Wenn der Patient diese Einladung annimmt, wird er vom Therapeuten durch eine Fantasiereise geführt, in der der Patient sich vor dem inneren Auge möglichst bildhaft vorstellt, wie ein Tag in seinem Leben in 5 Jahren aussehen würde, wenn bis dahin alles, aber auch alles, komplett nach seinem Willen laufen würde. Der Fokus liegt dabei auf dem unzensierten Sich-Vorstellen noch so fantastischer positiver Zustände. Der Therapeut leitet den Patienten mit möglichst offenen Fragen durch den Tag. Wo wohnen Sie? Können Sie sich vor dem inneren Auge vorstellen, wo Sie da wohnen? Ah, in einer alten Villa. Wie sieht die denn aus? Und elaboriert den Bericht des Patienten mit dem Ziel, ein möglichst angenehmes und intensives Erleben der Vorstellung auf allen Sinneskanälen zu fördern und durch den Tag zu führen. Wie fühlt sich das an, wenn Sie nach dem Aufwachen einfach so mit viel Zeit im Bett liegen können? Was ist das Angenehme dabei? Ah, die Sonne auf der Haut. Wo spüren Sie die am stärksten? Wie fühlt sich das an? Was für ein Licht ist das? Was für Gedanken gehen Ihnen dabei durch den Kopf? Was für eine Stimmung löst das aus? Gibt es da noch andere Personen, die mit Ihnen in dieser Villa wohnen? Wie geht der Tag dann weiter? Wenn möglich, sollte man den Dialog zwischen dem visualisierenden Patienten und dem sich ebenfalls mit in die Vorstellung begebenden Therapeuten auf einen Audioträger aufnehmen. Am Ende dieser Fantasiereise kann der Patient die Audioaufnahme mitnehmen, mit der Instruktion, sich diese einfach noch einmal anzuhören und anmuten zu lassen. In der nächsten Stunde erfolgt dann eine Verlagerung des bislang imaginativ-holistischen Verarbeitungsmodus in Richtung eines analytisch-zielgerichteten Modus. Dabei werden zentrale Bilder der Fantasiereise identifiziert und für jedes Bild erarbeitet, was für ein Wunsch sich in diesem Bild niederschlägt. Anschließend kann der Patient überlegen, ob er sich bewusst für das aktive Anstreben des Wunsches entscheidet und den Wunsch dadurch zu einem langfristigen Ziel macht, welches zumindest persönlich bedeutsam, konkret und realistisch sein sollte. Alternativ kann an dieser Stelle auch die Einsicht erfolgen, dass ein Wunsch nicht erreichbar ist und dass es besser wäre, sich von diesem Wunsch über systematische Trauerarbeit zu lösen. Aus diesem langfristigen Ziel lassen sich dann mittelfristige Ziele im Laufe des nächsten Jahres und kurzfristige Ziele in den nächsten 6 Wochen, in dieser Woche oder heute ableiten. Praxisteil Ende.